Eine neue Runde vom Fitmacher Podcast, dem Gesundheitspodcast der Heimatkrankenkasse, geht hier rund um die Themen Sport, Gesundheit, Ernährung, all das, was ihr wissen müsst, viele wichtige Tipps. Heute bin ich gelandet bei einem Proktologen, Dr. Matthias Löhnert. Sie machen noch viel mehr, aber ich glaube, Proktologe ist heute die wichtigste ihrer vielen Berufsbezeichnungen, denn wir wollen reden über den Darm.
Ja. Das Interessante ist, wenn wir statistisch uns das angucken, hat jeder Mensch mindestens einmal in seinem Leben proktologisches Problem. Aber die wenigsten gehen damit zum Arzt. Häufig kann man das auch alleine noch managen. Aber es ist auch immer wieder erstaunlich, wie viele Patienten teilweise jahrelang warten, bis sie dann einen Spezialisten aufsuchen, dann erstaunt sind, dass das mit einer ganz kleinen Sache alles erledigt ist.
Wir schauen heute mal im Detail drauf, auf das, was Sie täglich in Ihrer Praxis erleben, welche Tipps es auch gibt, wie man den Darm in Form hält, in Schwung bringt und vor allem auch, wie wir alle gesund und glücklich leben, denn auch da hat der Darm eine wirklich entscheidende Rolle im Körper. Dazu alles gleich nach dem Fitmacher-Update. Hier sind die neuesten Infos aus den Bereichen Ernährung, Gesundheit und Sport. Habe ich neulich noch irgendwo gelesen, Sitzen ist das neue Rauchen. Also wir werden heutzutage krank durch ewiges Sitzen im Büro oder vorm Fernseher, so wie das eben früher bei vielen durchs Rauchen gekommen ist. Eine neue Studie aus den USA bestätigt das. Langes Sitzen erhöht das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch vorzeitigen Tod. Besonders gefährlich ist dabei das Rumhängen vorm Fernseher auf der Couch, haben die Forscher herausgefunden. 1500 Menschen wurden für diese Studie untersucht. Dabei kam raus, wer 4 oder mehr Stunden täglich vorm Fernseher rumsitzt, erhöht sein Risiko für Erkrankungen um 50%. Bei der Arbeit rumsitzen, das wiederum ist übrigens weniger schädlich. Das dürfte jetzt viele beruhigen, mich inklusive. Es liegt wohl daran, dass man sich bei der Arbeit öfter auch mal auf dem Stuhl hin und her bewegt oder noch besser kurz mal aufsteht und eine Runde geht. Vor der Glotze dagegen hängen wohl viele stundenlang regungslos rum. Die Forscher haben noch einen Tipp und eine gute Nachricht. Das Rumsitzen, das kann man auf jeden Fall durch Sport und Bewegung ausgleichen. 150 Minuten in der Woche reichen schon aus, um das Risiko wieder zu senken. Übrigens auch bei den Dauerfernsehglotzern. Unglaublich, wie heiß dieser Sommer schon wieder ist. Der Juni war ja der heißeste Juni seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Das fühlt sich schon sehr nach Klimawandel an, ehrlich gesagt. Ist für den Menschen nicht gut und auch nicht für Medikamente, denn die können bei Hitze ihre Wirkung verlieren. Deshalb am besten gut verpackt in abgedunkelten Bereichen, zum Beispiel im Autolager, wenn man unterwegs ist auf dem Weg in den Urlaub. Zum Beispiel geht das unterm Sitz ganz gut, da wird es dann nicht so heiß. Direkt unter der Windschutzscheibe erhitzt sich die Temperatur schon mal auf bis zu 70 Grad. Ja, und das hat dann eben Einfluss auf Dosierung und Wirksamkeit von Medikamenten, zum Beispiel Nasenspray. Für Zäpfchen gilt grundsätzlich, wenn die erstmal geschmolzen sind, müssen sie auf jeden Fall in den Müll. Bei welcher Temperatur man Medikamente am besten aufbewahrt, das ist unterschiedlich und steht meistens auch auf der Packung oder auf dem Beipackzettel. Das ist eine gute Nachricht für alle Menschen mit einer seltenen Blutgruppe. Kanadische Forscher, die haben es nämlich geschafft, aus Blutgruppe A die universell einsetzbare Gruppe 0 zu machen. Sie hatten herausgefunden, dass 2 Enzyme aus den Darmbakterien die typischen Merkmale von Blutgruppe A abnagen können und so dann Blutgruppe 0 daraus wird. Ein paar Enzyme ins Blut geben und zack, fertig ist Blutgruppe 0. So einfach könnte das in Zukunft tatsächlich sein. Und weil so gut wie jeder und jede Blutgruppe 0 verträgt, würde das Transfusionen in Zukunft deutlich vereinfachen. Und jetzt geht's dann richtig los mit dem Interview zum Thema Darmgesundheit hier im Fitmacher Podcast. Ja, Herr Dr. Löhnert, 8 Meter sind es im Körper ausgebreitet, so groß wie ein Basketballfeld, habe ich gehört. Es geht um den Darm, den wir heute genauer betrachten wollen. Warum ist dieser Darm so wichtig für unsere Gesundheit, für unser Wohlbefinden?
Oh, das hat viele Ursachen oder viele Gründe. Zum einen, es ist natürlich der einzige Bereich, mit Ausnahme der Lunge, wo die Luft reinkommt, wo wir unserem Körper lebenswichtige Sachen zuführen. Also Essen und Trinken, sagten schon die alten Dichter, hält Leib und Seele zusammen. Und wenn wir den Darm nicht haben, hält ihn nichts mehr zusammen. Aber was mittlerweile viel mehr uns in der Wissenschaft auch auffällt, was man früher gar nicht gedacht hat, der Darm ist ein ganz, ganz wichtiges Organ in unserem Immunsystem. Da finden extrem viel Kontakte mit dem Umfeld, mit der Umgebung statt. Und wir wissen, dass ein ganz großer Teil der Darmerkrankungen, die Patienten ganz erheblich beeinträchtigen können, durch Störungen zwischen den Bakterien, die im Darm liegen, teilweise auch der Nährstoffe, die wir aufnehmen und unserem Immunsystem erst entstanden sind. Das heißt, das Darm ist eines der wichtigsten Immunsysteme in unserem Körper.
Das heißt, oft vernachlässigt, die Leute spüren schon, die haben dieses dumpfe Bauchgefühl, wahrscheinlich, da stimmt irgendwas nicht mit meinem Körper. Könnte der Darm sein, könnte aber auch was anderes sein. Ich gehe erstmal nicht zum Arzt, sondern kommen wahrscheinlich viele einfach irgendwann richtig mit starken Problemen zu Ihnen. Was sind das so für Alltagsprobleme? Vielleicht sogar manchmal, wenn es eigentlich ja schon zu spät ist?
Ja, also man muss erstmal grundsätzlich unterscheiden, nicht immer, wenn ich gleich ein Bauchproblem habe, muss ich zum Arzt rennen. Man sollte erstmal gucken, gab es in der letzten Zeit irgendwas Besonderes, wenn ich zum Beispiel das erste Mal in meinem Leben beim Griechen Tzatziki gegessen habe und am nächsten Tag dann Grummel im Bauch habe, ist das völlig normal. Auch wenn ich im Urlaub bin und jetzt in Spanien sehr viel Olivenöl zu mir nehme und es ändert sich der Stuhlgang etwas, ist es auch normal. Wenn ich aber eigentlich komplett gleich lebe und mich ernähre und ich habe da Änderungen und die belasten mich, und das ist unter anderem mit das Entscheidende, dass ich eine Störung in meinem Alltag habe und das hält über 4 bis 6 Wochen Minimum an, dann sollte man schon erstmal zum Hausarzt gehen, der kann schon ein paar Sachen ausschließen und dann gegebenenfalls, wenn das immer noch anhält, dann tatsächlich zum Spezialisten. Und Probleme sind, ja, es geht los von Schmerzen am After bei der Entleerung über Bauchgrummeln bis hin zu Blähungen. Ein ganz, ganz beliebtes Problem der Patienten, bei uns Ärzten sehr unbeliebt, eben die Blähungen.
Warum unbeliebt?
Ja, weil wir im Endeffekt, ich sage da immer scherzhaft dazu, wir können nichts gegen machen. Wenn ich was gegen Blähungen hätte, würde ich nicht mal als Arzt arbeiten müssen, dann wäre ich steinreich. Die Blähungen entstehen eben dadurch, dass in unserem Körper Lebensmittel verdaut werden und wir bestimmte Bakterien haben, die dabei Gase freisetzen bei dieser Verdauung. Und wie lange die Nährstoffe im Körper drin sind, das heißt, wie lang die Darmpassage ist, welche Bakterien ich habe und was ich esse, bestimmt die Menge der Blähung. Das heißt, es gibt keine Tablette, mit der ich diese drei Sachen alle synchronisieren kann. Das ist eine Sache, wie der Patient selber durch Lebensführung, Bewegung, Ernährung darauf Einfluss nehmen kann. Aber viele denken halt, eine Tablette oder mal eine gewisse Kur oder Fasten und dann ist es vorbei. Das funktioniert leider so nicht.
Aber
und
deswegen Ernährung mögen wir es nicht so gerne.
Ernährungsumstellung, ja, ne? Ja, das wirkt tatsächlich. Und da gibt es dann auch Ernährungsberater speziell, die Ihnen Sachen nennen können, die bei vielen helfen. Aber auch da gilt wieder etwas, was wir lernen mussten in der Vergangenheit. Keine Diät hilft jedem. Man muss im Grunde Diäten individuell ausprobieren, was mir selber hilft und was nicht. Und das, was mir nicht hilft, lasse ich weg.
Was man ja auf jeden Fall verallgemeinern kann, ist, dass ein kranker Darm auf jeden Fall Einfluss hat auf den gesamten Organismus, auf die Gesundheit, auch auf das Wohlbefinden. Ja. Das gilt ja für jeden Menschen.
Ja, also es ist teilweise für uns auch noch als Mediziner erstaunlich, wie sehr Menschen beeinträchtigt sind durch Darmerkrankungen. Die können einem das Leben im wahrsten Sinne des Wortes versauern. Und ich habe leider auch Patienten, die dauerhaft Medikamente nehmen müssen, um überhaupt lebensfähig zu sein, ein lebenswertes Leben führen zu können. Das ist dann schon eine massivste Beeinträchtigung. Der Darm spielt eine sehr zentrale Rolle in unserem Wohlfühlen.
Es gibt, habe ich gelesen, auch durchaus Krankheiten, die durch den Darm hervorgerufen werden, wo man es aber gar nicht so im ersten Moment erwartet. Zum Beispiel Beckenboden oder auch Blase. Habe ich gehört, dass es auch da Zusammenspiel gibt mit dem Darm, was Krankheiten angeht.
Oh ja, was häufig eben tatsächlich auch nicht bekannt ist, weil die Entleerung wird im Prinzip im unteren Drittel unseres Dickdarms gesteuert und zusammen mit dem Beckenboden und Schließmuskeln. Und dass die Blase damit zusammenhängt, ist dadurch zu erklären, dass die Nerven im Becken, die den Mastdarm und den Schließmuskel des Darmes steuern, genau die gleichen Nerven sind, die auch die Blase und den Blasenmuskel steuern. Das heißt, wenn ich auf der einen Seite Probleme habe, sogenannter funktioneller Natur, dann kann das auch sich auf der anderen Seite auf einmal rückspiegeln. Ganz massiv sehen wir es, wenn wir am After operieren, das schmerzhaft ist, sich der After-Schließmuskel verkrampft, können manche Leute in der nicht Wasser lassen für 1-2 Tage, weil sich eben auch der Blasenschließmuskel verkrampft.
Und auch Blasenentzündungen, können die auch im Zusammenhang mit dem Darm stehen?
Ja, das gibt es. Das ist dann sogar sehr ernst, weil die Bakterien, die im Darm drin sind, nichts in der Blase zu suchen haben. Von dort können die nämlich sehr schnell in die Niere aufsteigen und sogar tödliche Infekte hervorrufen können. Das heißt, wenn ich Darmbakterien in der Blase nachweise, muss zwingend gesucht werden. Wo kommen die her? Und diese Verbindung muss beseitigt werden. Also es gibt da unterschiedliche Ursachen. Am häufigsten davon betroffen sind Frauen, vor allen Dingen junge Frauen. Da kann das schlicht und einfach dadurch sein, weil die Harnröhre bei der Frau viel kürzer ist als beim Mann, dass Bakterien, die in der Umgebung sind, einfach schnell in die Blase eindringen können. Da gibt es mittlerweile sogar gegen bestimmte Bakterienformen auch Impfungen, sodass die sich in der Blase nicht mehr halten können. Es gibt aber auch Erkrankungen, die durch Verbindungen, sogenannte Fisteln, das sind Tunnel, die vom Darm ausgehen können, bis in die Blase oder bis in die Nieren aufsteigen können und dann eben eine dauerhafte Zufuhr von Keimen verursachen, die dann wirklich hochdramatisch sein könnten.
Und auch da gilt wahrscheinlich, man sollte dann schnell zum Arzt gehen, wenn man diese Probleme vermutet, ne?
Auf alle Fälle. Das kann wirklich dazu führen, im einfachsten Falle, dass man lange Zeit Antibiotika nehmen muss, wenn man nicht rechtzeitig geht, vielleicht sogar dialysepflichtig wird oder stirbt. Denn wenn die Nieren betroffen werden, wird es richtig dramatisch.
Und wie findet man das raus?
Die Leute sind schwer krank. Aber so weit darf es eben nicht erst kommen. Also wenn ich einen Blaseninfekt habe und der kommt immer wieder, muss das von Spezialisten abgeklärt werden. Was ist die Ursache?
Drehen wir es mal ins Positive, das Gespräch. Denn es bedeutet ja im Umkehrschluss auch, ein gesunder Darm führt zu einem glücklichen Leben.
Ja, das stimmt. Also es ist wirklich so, dass jemand, der mit dem Darm keine Probleme hat, die besten Voraussetzungen hat, glücklich und gesund durchs Leben zu gehen. Und deswegen sollte jeder eigentlich auch versuchen, möglichst viel Gutes für seinen Darm zu tun.
Wichtiger Punkt. Gehen wir gleich noch ein Detail drauf ein hier im Podcast. Kann man denn auch sagen, wenn man den Darm pflegt und hegt, so lebt, wie Sie als Arzt sagen, ist gut, gesunde Ernährung, ballaststoffreich, viel trinken zum Beispiel, viel Sport. Kann man dann auch sagen, dass davon auch das Immunsystem profitiert, dass man vielleicht sogar ohne krank zu werden durch so ein Jahr mal durchkommen kann, wenn man eben viel für den Darm ganz konkret tut?
Das wird jetzt sehr schwer zu sagen, weil Erkrankungen werden natürlich nicht nur vom Darm ausgelöst, aber man schafft optimale Voraussetzungen dafür, dass man gut durch das Jahr hindurchkommt, weil der Darm eben wirklich, wie vorhin schon gesagt, einen großen Teil in unserem Immunsystem mit in Arbeit bringt. Und wenn ich den gesund halte, entlaste ich mein Immunsystem an anderen Stellen und habe vielleicht mehr Abwehrkräfte zur Verfügung. Aber man kann natürlich auch an anderen Sachen erkranken, selbst wenn der Darm gesund ist.
Leider. Ja, gut, das ist klar. Leider, ja. Was ich ganz spannend fand, so im Vorfeld dieses Interviews, dieses Podcast-Gesprächs, das wir ja gerade führen, habe ich natürlich mit ein paar Bekannten auch gesprochen und alle meinen, oh, ein Proktologe, das ist doch, also da redet man doch nicht drüber. Ja? Über den Klogang, man verschweigt es lieber. Ja, es ist ganz schwierig, sich da auszutauschen. Geht Ihnen das auch so, wenn Sie draußen irgendwo angesprochen werden, was machen Sie beruflich, dass Sie dann lieber was anderes sagen oder es umschreiben?
Nein, also grundsätzlich erstmal bin ich ja Chirurg. Wenn dann jemand nachfragt, was denn für ein Chirurg, dann sage ich schon Darmchirurg und im Spezialgebiet auch Proktologie. Dann kommt meistens erstmal ein kurzer erschrockener Blick.
Ja, ne?
Dann kommt entweder die Frage, wie sind Sie denn zu so einem beschissenen Job gekommen?
Ja.
Oder es wird sofort erzählt, was man selber für Probleme hat. Das ist die andere Reaktion. Wenn man schon mal einen Spezialisten auf einer Party trifft, dann nutze ich das doch gleich aus und lass mir mal erklären, was meine Hämorrhoiden da unten eigentlich machen.
Ja, ist so.
Das gibt es also auch, ja.
Genau. Ja, also Sie haben oft dieses Gesprächsthema dann in jeder Umgebung wahrscheinlich. Ne?
Ja, und wie unsere Kinder auch bezeugen können, sogar teilweise auch am Esstisch.
Okay. Wahrscheinlich kommen dann auch mal so Fragen, in diesem Fall von Ihren Kindern zum Beispiel oder auch von Freunden. Wie oft am Tag aufs Klo gehen ist denn normal? Sollte man mindestens einmal oder also geht es auch mal alle 3 Tage? Wahrscheinlich schon.
Also man kann ganz grob sagen, zwischen jeden zweiten Tag bis einmal in der Woche ist alles normal. Also
einmal in der Woche?
Auch das reicht noch, solange man dabei keine Beschwerden hat.
Okay.
Das Entscheidende ist, wenn ich nach einer Woche schon das Gefühl habe, ich platze und mein Bauch kneift und drückt und so weiter, das ist nicht normal. Aber ich kenne tatsächlich Patienten, die haben einmal in der Woche Stuhlgang und leben dabei völlig normal, haben überhaupt keine Probleme damit und das ist nur dadurch aufgefallen, dass wir das halt routinemäßig abfragen, wenn sie wegen einer ganz anderen Sache ins Krankenhaus kommen.
Das wären ja die perfekten Festivalbesucher, wo ja immer nur Dixi-Klo stehen und manche 3 Tage durchkneifen. Für die wäre das kein Problem.
Für die wäre das kein Problem, das ist richtig. Aber das ist auch etwas, was wir festgestellt haben. Viele, die nur einmal in der Woche auf Toilette gehen, haben von ihrem Lebenswandel sich das abgewöhnt, weil sie zum Beispiel Außendienstreisende sind und auf fremden Toiletten nicht gerne hingehen. Und die haben ihren Darm quasi darauf trainiert, langsam zu arbeiten. Würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, so etwas.
Natürlich ist es ja nicht. Ne?
Natürlich ist es nicht, aber solange es einen nicht belästigt, ist es nicht unbedingt krankhaft.
Gibt übrigens auch ein spannendes Video zu dem Thema, wie oft man aufs Klo gehen sollte, wie viel da normal ist. Und zwar auf heimatkrankenkasse.de haben wir ein bisschen was gefilmt, ja auch unter anderem mit ein paar Bildern von Ihnen. Sehr schön. Gut, gleich geht's weiter hier im Interview im zweiten Teil im Fitmacher-Podcast. Dann gucken wir mal, wie man gesund mit dem Darm durch dick und dünn gehen kann und auch was für die Gesundheit damit tut. zwischendurch mal was für ein strahlendes Lächeln tun. Es geht ja ganz einfach mit einer professionellen Zahnreinigung. Klar, tut hier und da mal kurz weh, aber danach fühle ich mich zumindest immer wie ein Topmodel und so richtig schön sauber im Mund. Kunden der Heimatkrankenkasse bekommen übrigens Rabatt 40 Euro pro Jahr für die professionelle Zahnreinigung. Geht ganz einfach, Rechnung online einreichen und 40 Euro kassieren. Und wer zu einem Vertragszahnarzt geht, der bekommt die Reinigung sogar einmal im Jahr komplett kostenlos. Die Liste mit den beteiligten Zahnärzten und allen wichtigen Infos findet ihr auf der Webseite der Heimatkrankenkasse. Den Link, den habe ich euch außerdem in die Episodenbeschreibung von diesem Podcast gestellt. Der Fitmacher-Podcast heute mit Dr. Matthias Löhnert aus Bielefeld. Wir sprechen rund um das Thema Darm. Ein Organ, ich habe es eben schon so schön formuliert, finde ich, das mit uns ja durch dick und dünn geht. Ja? Wenn es dem Darm gut geht, geht es uns eigentlich auch gut. Wenn es dem Darm aber schlecht geht, dann haben wir große Probleme, in jedem Fall. Deswegen ist es ja so wichtig, haben wir schon gelernt, dass man den Darm pflegt, ihm was Gutes tut. Was kann man alltäglich tun, ohne dass es ein Riesenaufwand wäre?
Also erstmal das, was man überall liest, ausgewogene Ernährung. Ausgewogene Ernährung heißt nicht jetzt irgendwelche Extremdiäten. Also essen Sie täglich 5 Handvoll von Vollkornprodukten, Gemüse und Obst. Trinken Sie dazu ausreichend.
Wie viel?
Man sagt, ein normalgewichtiger Mitteleuropäer sollte, wenn er sich nicht so ernährt, ballaststoffreich, 2 Liter Flüssigkeit am Tag trinken. Da dürfen Sie noch 1 Liter mehr trinken, wenn Sie sich ballaststoffreich ernähren. Wenn Sie weniger trinken, kriegen Sie eher Verstopfung und noch mehr Probleme im Darm. Also ballaststoffreiche Ernährung mit viel Obst und Gemüse und weniger als 2,5 Liter am Tag trinken führt eigentlich immer dazu, dass die Leute Bauchprobleme bekommen.
Und vor allem, wenn man Sport macht, das ist ja so ein Trend, dass alle ins Fitnessstudio pilgern, dann noch viel mehr Wasser.
Ne? Sport ist an sich auch für den Darm wichtig, weil die Bewegung ist der beste Anreiz für Patienten, dass der Darm sich bewegt. Aber ich verliere beim Sport sehr viel. Da kann ich wirklich nur jedem nur einen Tipp geben. Es gibt mittlerweile tolle Apps, sowohl auf Smartwatches wie im Smartphone, wo man seine Bewegung quasi mitschneiden lässt, was man da macht. Und die richtig guten Apps sagen einem nicht nur den Kalorienverbrauch, sondern auch den Wasserverbrauch. Und dann sollte man sich auch tatsächlich hinsetzen und das trinken. Aber bitte nicht nach dem Tennisspielen, die App sagt, 1 Liter Flüssigkeit verloren, 1 Liter Weizen trinken. Alkohol entzieht dem Körper nämlich wieder Wasser. Das alkoholfreie Weizen wäre zum Beispiel möglich, das ist eine gute Elektrolytlösung, aber Alkohol entzieht dem Körper zusätzlich Wasser, da füge ich dem gar keine Flüssigkeit zu, die er braucht.
Habe ich übrigens vor kurzem, schön, dass Sie sagen, gerade für mich entdeckt, nach dem Tennis tatsächlich, spiele ich auch, alkoholfreies Weizen,
das baut einen richtig wieder auf. Das ist genial. Sehr gut. Sie kriegen die Flüssigkeit und die Elektrolyte, die Spurenelemente, die Sie durch den Schweiß verloren haben, damit wieder. Das ist wirklich eine gute Sache.
Wunderbare Kombination und schmeckt sogar auch erstaunlicherweise.
Also alkoholfreies so Weizen ist, finde ich, das beste alkoholfreie Bier, was es gibt.
Ja. Wobei mit Alkohol jetzt auch nochmal, also das können wir an anderer Stelle nochmal besprechen.
Genau, dann sprechen wir über Leber. Ne?
Ja, genau. Okay, also wir haben jetzt schon gelernt, Darmgesundheit ist sehr wichtig auch fürs Wohlbefinden und unter anderem auch Ballaststoffe spielen da eine ganz wichtige Rolle. Also Obst zum Beispiel, Gemüse empfehlen Sie. Wo steckt es vielleicht noch drin, wo man es gar nicht sofort erwartet hätte?
Also es gibt ja eine ganze Menge von modernen, ja auch Trendnährungsstoffen, Chiasamen so etwas. Diese Sachen sind sehr ballaststoffreich. Im Endeffekt, was sind Ballaststoffe eigentlich? Ballaststoffe wirken bei uns im Darm im Grunde wie eine Art Schwamm. Den führen wir erstmal trocken in den Körper zu. Und der Schwamm soll Flüssigkeit kriegen, die er aufnimmt. Und dann quillt der Schwamm. Und dieses Quellen sorgt dafür, dass der Darm einen Anreiz bekommt, sich kontinuierlich zu bewegen. Das ist der Sinn der Ballaststoffe. Und die gibt es in Körnern, in Vollkornprodukten. Es kann auch Geschrotetes sein, Leinsamen. Das sind so Sachen, die eben wirklich die Feuchtigkeit aufnehmen, hinterher im Darm aufquellen. Es gibt auch eine andere Möglichkeit, wenn jemand sagt, ich mag das ganze Zeug so nicht und der will trotzdem was Gutes für den Darm tun. Der berühmte Flohsamen, das ist eine indische Hanfpflanze, hat nichts mit dem Floh zu tun, der auf der Haut rumhüpft. Der ist im Prinzip in der Lage, extrem viel Wasser aufzunehmen. Der ist deswegen auch gut als regulierendes Stuhlbeigabeding, kann man in der Apotheke oder in Reformhäusern kaufen. Der Vorteil ist nämlich, der gibt Wasser ab, wenn der Stuhl zu trocken ist. Wenn ich entsprechend so ein Gläschen Flohsamen, Messbecher Flohsamen in ein Glas Wasser einrühre und ein Glas Wasser nachtrinke, gibt er das Wasser ab, wenn mein Stuhl zu fest ist, macht den Stuhl weicher. Mhm. Habe ich aber eher zu weichen Stuhlgang, dann trinke ich eben kein 2. Glas Wasser nach, sondern nehme nur den Flohsamen aufgelöst und dann nimmt der Flohsamen im Darm das überschüssige Wasser auf und der Stuhl wird damit reguliert in beide Richtungen.
Ich habe nie von
besser
gehört.
Als, von okay. als durch andere Sachen, die man häufig kaufen kann.
Kann man das auch ins Müsli mixen?
Ja, kann man auch machen. Geht gut, aber dann muss man ein bisschen mehr Flüssigkeit zunehmen, weil diese Auflösen in dem Glas Wasser schon alleine ein Teil der Flüssigkeit ist, die er braucht.
Verstehe.
Da muss ich zum Müsli also nochmal ein Glas Wasser extra trinken.
Wie war das? Floh? Floh heißt
Flohsamen, wie die Flöhe, aber ohne Haar.
Flohsamen, direkt notiert hier im Hinterkopf. Ein guter Tipp. Ich habe noch gelesen, man braucht zum Beispiel auch viele Ballaststoffe, da sonst Darmbakterien die Darmschleimhaut angreifen können. Wenn man es mal andersrum, manchmal muss man auch mit der Angst arbeiten, dass die Leute wirklich erst merken, okay, ich sollte was an der Ernährung ändern. Also kann es sein, dass die Darmschleimhaut, wie ich es gelesen habe, wirklich dann auch angegriffen werden kann?
Ja, auf dieses kann das sein, muss ich genau mit Ja antworten. Wenn so ein Arzt fragen kann, wird er immer Ja sagen, egal was sie fragen. Aber nein, jetzt Spaß beiseite. Wir haben eigentlich jetzt erst angefangen, die Bakterien im Darm zu entdecken und zu erforschen. Das sogenannte Mikrobiom, also die Bakterien, die bei uns im Körper, vor allen Dingen im Darm vorhanden sind, spielt offensichtlich eine viel, viel größere Rolle für unsere Gesundheit insgesamt, als wir das bisher gedacht haben. Wir dachten früher immer, na gut, die sind da drin und zersetzen Nährstoffe, die wir nicht brauchen. Wir wissen heute, dass es sehr enge Interaktionen zwischen unserem Immunsystem und den Bakterien im Darm gibt. Und wenn wir, ich sage jetzt mal ein bisschen provokativ, gesunde Bakterien da drin haben, profitiert das Immunsystem in vielerlei Hinsicht. Erstens, es wird nicht belastet durch Krankheitserreger und zweitens wissen wir, dass es auch stimulierend aufs Immunsystem einwirkt. Und das Immunsystem ist dann eben was diese Schutzschicht, diese Barriere im Darm aufrechterhält. Insofern sind gesunde Bakterien tatsächlich gut.
Was ist mit diesem blöden Joghurt aus der Werbung? Ich sage jetzt blöd, weil mich die Werbung nervt. Aber es gibt auch diese Joghurts, die muss man trinken, die kann man löffeln, wie auch immer, für eine gesunde Darmflora oder wie es dann heißt. Ich halte es persönlich für Quatsch, ist nur ein Gefühl. Was sagen Sie als Experte?
Als Mediziner muss ich dann wieder mich so ein bisschen auf die Schulmedizin zurückziehen und sagen, es gibt bis heute leider keine einzige Studie, die wirklich strengen wissenschaftlichen Kriterien genügt, wo man einen echten Vorteil davon nachgewiesen hat.
Ja, ja.
Aber jetzt formuliere ich es mal andersherum. Joghurt insgesamt ist gut.
Mhm.
Und wenn mir der Joghurt mit diesen rechts, links und drumherum drehenden Bakterien besser schmeckt, dann schadet es einem nicht, diesen auch zu essen. Aber was man nicht machen darf, ist sagen, du darfst nur noch diesen Joghurt essen oder dieses Joghurtgetränk zu dir nehmen. Die Getränke sind übrigens nicht so gut wie der Joghurt, weil die häufig noch mit mehr Zucker versetzt sind.
Und deutlich teurer auch.
Und deutlich teurer auch sind. Aber man darf nicht sagen, du musst das nehmen, weil da die besseren Bakterien drin sind. Das behaupten die Hersteller immer gerne, können es aber bis heute nicht mit harten Studien nachweisen. Es gibt Studien, aber die sind wissenschaftlich angreifbar. Insofern muss man sagen, wenn der einen schmeckt, kann man es nehmen. Schaden tut man garantiert nicht. Ob es besser ist als der andere Joghurt für 9 Cent, weiß ich nicht.
Also Joghurt gerne, aber nicht unbedingt auf die Werbung reinfallen.
Genau so.
Okay. Was ja auch hilft bei Verdauung grundsätzlich ist Entspannung. Manche führen sie herbei durch zum Beispiel Zigaretten oder einen Kaffee morgens.
Nee.
Kann
das,
helfen?
Das hat aber nichts mit Entspannung zu tun. Das hat was mit dem Nikotin zu tun. Das Nikotin wirkt auf bestimmte Nervenzentren bei uns, die unter anderem auch die Verdauung anregen können.
Also eigentlich okay?
Nee, Nikotin ist nicht okay. Tut mir leid.
Kaffee?
Ja, in Maßen ja. Kaffee ist da wirklich positiv, auch das wissen wir auf die Verdauung. Und das, was man früher so verteufelt hat am Kaffee, muss man heute mittlerweile sagen, nach aktuellen Untersuchungen überwiegen wahrscheinlich sogar beim Kaffee Vorteile, aber es ist wie immer, in Maßen. Mhm. Wer 3-4 Kannen Kaffee am Tag trinkt, übertreibt genauso wie derjenige, der 3-4 Liter Milch am Tag trinkt.
Und Entspannung, wenn man jetzt gar nicht auf Zigaretten zurückgreifen will oder Kaffee lieber links liegen lässt, gibt es andere Arten der Entspannung, die man auch nutzen könnte?
Die wichtigste Entspannung ist, sich nicht so drauf zu fokussieren. Nicht permanent den ganzen Tag über den Stuhlgang nachdenken. In dem Augenblick, wenn der Stuhlgang das Hirn beherrscht, beherrscht er das Hirn aber wirklich. Und das kann auch so weit gehen, dass deswegen das nicht mehr richtig funktioniert. Erstmal ganz entspannt angehen lassen. Wenn das funktioniert und man hat keine Beschwerden und es braucht auch ein bisschen, wie ich vorhin schon sagte, es einmal die Woche reicht auch aus, ist es kein Problem. Problem ist erst dann, wenn Schmerzen auftreten oder der Stuhlgang überhaupt nicht mehr kommt, ohne dass ich da in irgendeiner Form nachhelfe.
Und dennoch sagen manche, nennen sich auch gerne Heimscheißer.
Ja.
Ich kann jetzt nicht bei der Arbeit, ich kann nicht auf Dienstreise, ich kann einfach nicht, es geht nicht.
Ja, das hängt damit zusammen, dass wenn ich nicht entspannt psychisch bin, mein Beckenboden sich anspannt und der ist wie ein Ventil, der quasi unten dicht macht. Dann bin ich im wahrsten Sinne des Wortes zu. Und es gibt sogar Leute, die kommen dann tatsächlich auch zu uns, weil sie nicht mehr auf Toilette gehen können. Die kriegen es nicht mehr raus, nicht mal mehr mit Einläufen oder Ähnlichem. Okay. Da haben die Patienten verlernt, den Beckenboden im Augenblick der Entleerung zu entspannen. Da gibt es spezielle Untersuchungen, die wir durchführen im Kernspinn. Und da sieht man regelrecht, wie der verkrampfte Beckenboden wie eine Schublade, die rausgezogen wird, den After dicht macht. Das passt nicht mehr durch, da ist einfach blockiert. Und wir müssen den dann mühselig häufig über Monate mit speziellen Trainingsprogrammen wieder beibringen, wie man den Muskel entspannt. Wenn ich also unter Hektik, unter Stress stehe, dann kann ich nicht. Das hat auch einen ganz logischen, evolutionären Grund. Wenn ich gerade vor dem Tiger weglaufe als Steinzeitmensch, der hinter mir her ist, macht es nicht viel Sinn, mich in die Ecke zu hocken, um zu
Verstehe. Ja, es ist eigentlich alles logisch erklärbar, ne? Und wenn es dann zum Problem wird, man muss halt früher drauf reagieren.
Richtig. Das geht ja bei jeder Hauptproblem ist, oder bei vielen ist ein Problem einfach, dass es zu einem Problem im Kopf hochstilisiert wird. Man achtet zu sehr drauf, dadurch verspannt man sich, dann entleert man sich nicht mehr, den Teufelskreis der Verspannung gar nicht erst aufkommen lassen.
Geht ja übrigens nicht nur für den Darm, auch ich glaube, Verspannung ist in vielen Körperbereichen sehr unangenehm und führt Rücken, zu Problemen.
Kopf, Herz, Blutdruck, alles Mögliche.
Am Ende noch ein Spruch, den ich früher als Kind immer gehört habe, was man unbedingt machen muss, ja, ist ja auch gut für die Verdauung angeblich, nach dem Essen ruhen.
Oder 1000 Schritte
tun. So, ist das jetzt Quatsch oder stimmt das?
Also das Ruhen ist darauf zurückzuführen, dass wenn ich esse, mein Körper in Verdauung schaltet, dann wird das sogenannte parasympathische Nervensystem aktiviert. Das senkt den Blutdruck, deswegen werde ich müde. Der Körper will eigentlich jetzt sich nicht mehr beschäftigen. Aber wenn ich nicht verdauen kann, also nicht mich entleeren kann, ist Bewegung das Beste, was ich machen kann, um den Darm anzuregen. Deswegen, ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt direkt nach dem Essen die 1000 Schritte machen, aber ich sollte am Tag meine 10.000 Schritte machen. Dann helfe ich meinem Darm auch wirklich.
Ist doch schön, die alten Weisheiten, manchmal stimmen sie eben doch.
Ja, die haben wahren Kern alle.
Vielen Dank fürs Gespräch hier im Fitmacher-Podcast. Sehr, sehr spannendes Thema, Thema Darmgesundheit. Und ich glaube, wir können alle daraus mitnehmen, alle Hörer, auch ich jetzt selbst. Man muss drüber reden, wenn irgendwas nicht stimmt. Es hat irgendeine Ursache und meistens kann man das mit einem Experten relativ schnell klären, das Problem, und damit auch eine Verspannung lösen, zum Beispiel. Also vielen Dank fürs Interview.
Ich danke auch.